Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Jedes Hörbuch ist ein neues Abenteuer. Deins beginnt genau jetzt. Im Streaming-Abo Audiotheka Club kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzt hören. Als kleines Special für die Podcast-Community bekommst du ein gratis Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt nur 2 Wochen. Einfach online auf audiotheka.de/45 Tage den Code 45 Tage eingeben. Besonders cool ist, dass es hier keine Abo-Falle gibt, weil du vergessen hast zu kündigen. Also audiotheka.de/45 Tage. Viel Spaß beim Hören.
So, dann herzlich willkommen. Reden wir über Thüringen. Heute eine weitere Folge und wahrscheinlich auch die letzte Folge in diesem Jahr. Der Podcast von TA, TLZ und OTZ. Meine Stimme kennen Sie mittlerweile. Ich bin Fabian Klaus, Politikreporter bei den drei genannten Tageszeitungen. Und wer ist eigentlich heute bei mir?
Hi Fabian, meine Stimme ist wieder da. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Dass du Urlaub hattest, doch, habe
ich
mitgekriegt.
Ich hatte Urlaub. Ich war richtig lange nicht da. Ich bin Elena Vogel, auch deine Kollegin, Reporterin.
Politikreporterin,
genau. Und ich war lange nicht da und ich muss sagen, ich habe einiges verpasst in den letzten Wochen.
Das stimmt.
Oder?
Es ist ein bisschen was passiert. Über das eine oder andere haben wir ja tatsächlich in diesem Podcast schon geredet, zum Beispiel die Ministerpräsidentenwahl genau. In Thüringen. Aber ich glaube, du bist relativ pünktlich zurück zu großen Ereignissen, die ihre Schatten im Jahr 2025 vorauswerfen.
Das stimmt. Zum Beispiel ein großes Ereignis gestern, was wir hatten, habe ich am Rande mitbekommen. Willst du uns sagen, über welches großes Ereignis wir gestern berichtet haben?
Die einen sagen, es ist ein großes Ereignis gewesen. Die anderen sagen, es ist irgendwie gerade noch mal gut gegangen, dass eine Partei die Demokratie wieder beschädigt hat. Long story short, also nicht nur in Thüringen können wir Ministerpräsidenten wählen, auch in unserem schönen Nachbarbundesland in Sachsen ist gestern, wir zeichnen am Donnerstag auf, gestern war Mittwoch, richtig, ist also am Mittwoch in dieser Woche der Ministerpräsident neu gewählt worden. Der neue Ministerpräsident ist auch der alte Ministerpräsident Michael Kretschmer von CDU, der CDU. Mann. Genau. Ja, und der soll jetzt dieses Land noch ein paar Jahre regieren wieder.
Allerdings habe ich gelesen, gehört, gesehen, wie auch immer, dass ein weiterer Name gefallen ist, der uns schon ganz gut bekannt ist. Dieser Name immer wieder im Zusammenhang mit der Wahl mit Kretschmann. Und zwar, auf welchen Namen könnte ich anspielen?
Ich vermute mal, dass du den Thüringens größten Liberalen aller Zeiten, Thomas Kemmerich, meinst, der ja 2020 in Thüringen mal ganz kurz zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Und der geneigte Hörer wird sich jetzt fragen, warum kommen die eigentlich immer wieder mit dem Kemmerich an? Ich will es mal kurz erklären.
Wir werden ihn nicht los,
stimmt. Er ist immer noch Landesvorsitzender, kandidiert jetzt auch irgendwie für den Bundestag, für die FDP, Direktkandidat. Reden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber. Ganz kurz, warum wieder diese Kemmerich-Wahl 2020? Wir erinnern uns, im dritten Wahlgang damals ist Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt worden mit Stimmen der AfD und der CDU und seiner eigenen Partei. Und Bodo Ramelow, der damals die Linke anführte, die mit 31% stärkste Kraft wurde, ist eben nicht gewählt worden zum Regierungschef. Das hat einen bundesweiten Skandal ausgelöst, weil Kemmerich eben nur durch die Stimmen der AfD, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wurde. Grüße gehen raus an alle Kritiker, die sich immer freuen, wenn ich das sage. Ich werde es auch weiterhin tun. Genau.
Grüße gehen raus, hast du gerade gesagt.
Da genau, Grüße gehen raus, habe ich an der Stelle gesagt. So, Kemmerich wurde gewählt, kam mit AfD-Stimmen ins Amt und das war schon deshalb ein Vorgang, weil die AfD einen eigenen Kandidaten hatte, den sie eben mit null Stimmen gewählt. Das war ein damals sehr unbekannter Dorfbürgermeister. Traumatisches Erlebnis für mich. Ich kann den Namen heute immer noch nennen. Christoph Kindervater, ich muss noch nicht nachschlagen. So, jetzt nehme ich Sie und euch mit 4 Jahre weiter nach Sachsen.
Wollte gerade sagen, was hat dieser Vorgang jetzt mit Sachsen zu tun?
Jetzt gehen wir, jetzt transferieren wir uns also gedanklich nach Dresden in den Sächsischen Landtag. Dort hatte die AfD im ersten Wahlgang Jörg Urban aufgestellt, ihren Fraktionsvorsitzenden, Spitzenkandidaten, die CDU Michael Kretschmer. Und dann gibt es da noch so einen Freien Wähler, Herr Berger, der eben auch kandidiert hat. Im ersten Wahlgang lief das alles auch sehr erwartbar. Kretschmer bekam nicht die...
Ist durchgefallen.
bekam nicht die nötige Anzahl an Stimmen. Man muss sagen, also er hat hinter sich eine Minderheitskoalition aus CDU und SPD. Die hat 51 Stimmen. Um im Sächsischen Landtag eine Mehrheit zu haben, braucht man 61 Stimmen. Er wäre im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt gewesen. Die hat er nicht gekriegt. Er hatte 55, 56 Stimmen, sowas. So, und der Herr Urban hat genau 40 Stimmen gehabt im ersten Wahlgang. Das sind so viele, wie die AfD auch Abgeordnete hat. Und jetzt kommt der zweite Wahlgang.
Und da wird spannend.
Und da kommt
der Kemmerich wieder ins Spiel.
Kriegen wir quasi Thüringen-Vibes oder Kemmerich-Vibes an der Stelle. Denn da bekam dieser Herr Urban nur noch eine Stimme. Das heißt, mindestens mal 39 AfD-Abgeordnete haben jemand anderen gewählt. Der Herr Berger, der im ersten Wahlgang 7 Stimmen hat, hatte plötzlich deutlich mehr Stimmen. Sodass also man davon ausgehen muss, dass die Masse der Stimmen von der AfD zu diesem Freien Wähler gewandert ist. Man hat den eigenen Kandidaten nicht gewählt, man hat ihn als Scheinkandidaten, wie damals in Thüringen, dort stehen lassen, um eben Kretschmer zu verhindern. Und das ist, ja, ich habe es heute kommentiert in der Thüringischen Landeszeitung, Tricks und Täuschen AfD, und das ist auch meine Zusammenfassung. Also man hat versucht, wieder mal alle anderen zu täuschen, indem man da einen Scheinkandidaten hingestellt hat. Es gab so ein bisschen immer... vorher die Spekulation, naja, das werden die doch nicht nochmal machen wie in Thüringen. Guckt mal, die haben da
ihren... Ich wollte gerade sagen, ist das ein bisschen einfallslos? Ist das?
Ja, was heißt einfallslos? In Thüringen war es sehr kreativ damals, da war es was Neues. Und jetzt hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie einen unbekannten Dorfbürgermeister da in Sachsen aufzutreiben, der das macht. Dann hätte man das gleich durchschaut. Nee, man hat den Spitzenkopf der AfD in Sachsen dahingestellt und hat den zum Pappkameraden degradiert, ja. So, und das ist eben die Parallele. Diesmal ist die AfD nicht durchgekommen damit. Mutmaßlich, auch in Sachsen ist die Ministerpräsidentenwahl geheim. Mutmaßlich einfach deshalb, weil Linke und Grüne sich rechtzeitig an ihre staatspolitische Verantwortung erinnert haben, wie es immer so schön heißt. Die Grünen haderten ja eine ganze Weile in Sachsen damit. Genau, jetzt führt Kemmerich sage ich schon, ich bin ja auch schon völlig traumatisiert. Also Kretschmer führt jetzt in Sachsen eine Minderheitskoalition aus CDU und SPD an.
War eigentlich mal anders geplant, ne?
War anders geplant.
Was war denn geplant?
Auch wieder Thüringen-Vibes, war auch das BSW mit im Boot. Die hätten also in Sachsen auch mitregieren können tatsächlich.
Aber irgendwie wollten sie nicht so.
Naja, was heißt, die wollten
sie
nicht?
Sie wollten nicht, oder wer wollte?
Frau Wagenknecht wollte wahrscheinlich nicht. Also BSW-Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Gespräche sind halt in Sachsen, die etwas schneller fertig werden müssen als wir in Thüringen. Also wenn da in 4 Monaten kein Ministerpräsident gewählt ist, dann gibt es gleich Neuwahlen. Das Problem haben wir ja in Thüringen nicht. Die Gespräche waren halt an einem Punkt, wo das BSW ausgestiegen ist, mutmaßlich auf Direktive von Frau Wagenknecht. Und das war aber, dieser Punkt war erreicht, bevor die Ampel in Berlin auseinandergeflogen ist. So, dass das BSW dann raus war. Dann flog die Ampel auseinander. Frau Wolf in Thüringen hatte die Gespräche trotzdem immer wieder gerettet.
Sie hat es noch gehalten, Frau Wolf. Herr Schütz müssen wir da auch erwähnen. Vorsitzender auch in Thüringen.
Katja Wolf, Steffen Schütz, genau. Die beiden in Thüringen haben das eben gehalten. Und dann hatte Frau Wagenknecht plötzlich ganz andere Sorgen, weil sie feststellte, dass ihre Umfragen im Sinkflug waren. Und dann konnte sie sich eben nicht leisten, sich auch noch hier mit ihrem erfolgreichsten Landesverband anzulegen.
Kann man fragen, ist es legitim, warum will Frau Wagenknecht nicht mitregieren? Warum wollte sie nicht mitregieren?
Ja, Frau Wagenknecht ist eine fundamentale Oppositionelle. Die Frau hat, so lange wie sie im Deutschen Bundestag sitzt, glaube ich, noch nie einen Antrag oder ein Gesetz durchgebracht, sondern war immer nur dagegen.
Und also in der Opposition groß werden, quasi bevor man eigene Verantwortung trägt.
Genau.
Hat sie Sorge, dass, wenn jetzt Bundestagswahlen kommen und vielleicht die Landesregierung jetzt doch nicht so beliebt wird, dass es dann krachend scheitert?
das BSW? Naja, sie hat zumindest mal die Sorge, dass ihr BSW hier vor Ort von Realpolitik eingeholt wird. Hm. Das ist Punkt 1. Punkt 2, sie hat dieses Thema Krieg und Frieden ja unheimlich groß gemacht in Thüringen und überall anders, wo sie zum Wahlkämpfen angetreten sind, ja auch. Und muss jetzt auch liefern. Also Leute haben das BSW gewählt, weil sie gesagt hat, die Friedensfrage, Diplomatie, das ist für uns maßgeblich entscheidend. Und darum rankten sich ja auch in Thüringen lange, lange die Gespräche, viele Nachtsitzungen, viele Vorschläge, die nach Berlin geschickt wurden, wieder zurückkamen und so weiter und so fort.
Nach Berlin zu Frau Wagenknecht.
Nach Berlin zu Frau Wagenknecht oder eben in die Villa Wagenknecht ins Saarland. Oder ist das die Villa Wagenknecht oder Villa Lafontaine? Keiner weiß es so richtig. Genau. Und so entwickelte sich das. Wie gesagt, das BSW war im Boot in Sachsen, war dann raus. Jetzt gibt es da eine Minderheitsregierung. Hier in Thüringen haben wir eine andere Situation. Da haben wir einen Ministerpräsidenten gewählt. Ich empfehle nochmal die letzte Folge unseres Podcasts. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen. Und der hat ja mittlerweile tatsächlich auch ein Kabinett gebildet. Also es gibt ja nicht nur einen Ministerpräsidenten, es gibt auch Ministerinnen und Minister. Ja, und wie das in Thüringen so üblich ist, die Regierung ist keine 3 Tage im Amt, schon gibt es den ersten Aufreger. Und ihr werdet jetzt, die uns zuhören, aufmerksam feststellen, jetzt wechselt die Rolle. Jetzt die ganze Zeit habe ich jetzt einen über Sachsen erzählt und Thüringen. Ja,
Fabian, weil du halt auch die letzten Wochen und Monate nicht im Urlaub warst.
Jetzt frage ich dich trotzdem. Thilo Kummer. Thilo Kummer ist Umweltminister. Für Forst ist er auch noch zuständig und die Landwirtschaft hat er nicht, die ist in der Wirtschaft. Ist auf jeden Fall Minister.
Neu ernannter Minister,
sitzt im Kabinett von Mario Vogt. Für das BSW. Und der steht ganz schön im Fokus gerade. Auch in deinem Fokus. Warum eigentlich?
Auch in meinem Fokus. Thilo Kummer hatte nämlich eine Stasi-Vergangenheit, lieber Fabian. Und da könnte man jetzt meinen, okay, gut, was ist daran so schlimm? Aber Thilo Kummer ist der erste Minister mit einer Stasi-Vergangenheit.
Da muss aber nochmal, also wenn ich das richtig gelesen habe, auch das Interview, was du und der Kollege Hanno Müller, was ihr ja geführt habt mit ihm, dann war er im Wachregiment Sterczynski. Alle, die jetzt sagen, ich habe es falsch ausgesprochen, bitte einen Hinweis an mich, schreiben kann ich's. War er in diesem Wachregiment und hat da gedient. Mit Stasi verbinde ich, vielleicht versuchst du das mal aufzuklären, mit Stasi verbinde ich ja immer Spitzel, also IMs. War er ein Spitzel?
Er war kein Spitzel, er war kein IM, Er hat auch gesagt im Interview, er war nie ein hauptamtlicher Mitarbeiter der Stadtsicherheit, aber er hat halt eben in diesem Wachregiment Tschetschinski gedient, was der Stasi sehr, man sagt, das verlängerte Arm der Stasi.
War zugeordnet, ne?
Er war zugeordnet und hatte irgendwie auch eine herausragende Rolle, dieses Regiment. Und das ist es ist relativ lange bekannt, du wusstest das auch schon, wir wussten das. Alle schon diese.
Wir haben 2014 schon mal sehr intensiv über Thilo Kummer berichtet. Warum? Das hatte ja einen Grund, da warst du noch gar nicht bei uns. Nee. Da warst du auch noch gar nicht in Thüringen, glaube ich, ne?
Da war ich noch in der Schule.
Thilo Kummer sollte 2014 schon mal Minister werden, tatsächlich. Oder war zumindest vorgesehen. Er war damals sehr umtriebiger Umweltpolitiker der linke Fraktion. Und 2014, viele werden sich erinnern, hat ja die erste rot-rot-grüne Landesregierung, das Kabinett Ramelow I, wurde gebildet. Rot-rot-grün hat hier übernommen nach vielen Jahrzehnten CDU-Herrschaft oder CDU-Regierung, Herrschaft, Gottes Willen, bitte streichen, ja. andere,
CDU-Herrschaft, was?
Rede mich hier um Kopf und Kragen, also CDU-Regierung, CDU-geführter Landesregierungen, ne? Und jedenfalls hat die Linke übernommen und Kummer war im Gespräch, aber weil er eben, das war bekannt, Kummer hat, ist da auch immer offen mit umgegangen, weil er eben Teil dieses Wachregiments war, war er damals raus.
Ne? Was ist der Grund? Also es ist ja irgendwie auch merkwürdig zu sagen, okay, unter Ramelow, einem linken Ministerpräsidenten, hat es halt eben nicht für Kummer gereicht. Hätte man sagen können, naja, ist doch irgendwie naheliegender, dass wenn er Minister wird, dann halt eben unter einer linken Regierung.
Ich habe mit Ramelow drüber gesprochen.
Ganz kurz, und jetzt bei Vogt, CDU-Mann Vogt, im Kabinett hat es gereicht. Was ist der Grund?
Ich habe mit Ramelow drüber gesprochen tatsächlich, habe ihn auch das nochmal gefragt und er hat einfach mir relativ glaubwürdig, ich habe es auch heute berichtet, bei uns in den Zeitungen und auf den Portalen, hat mir relativ klar gesagt, wenn er damals Kummer zum Minister gemacht hätte alle Welt und Ramelow nannte es Westdeutschland, nur noch über die Stasi geredet. Und niemand hätte mehr über Inhalte gesprochen und niemand hätte mehr darüber gesprochen, was will diese neue Regierung, die sich selbst als progressiv fortschrittlich verstanden hat und jetzt einen neuen Aufbruch in Thüringen wollte, 2014 nach, ich habe es gerade schon gesagt, vielen Jahrzehnten CDU-Regierung, was will die? Alle hätten nur noch über Stasi gesprochen. Ramelow hat gesagt, das war ihm zu riskant, das war keine Entscheidung gegen Kummer, es war eine Entscheidung, Kummer war damals im Wachregiment Staszynski ihm zu staatsnah, deswegen ist das nicht geworden. Ich glaube, Ramelow wusste, dass er damals, wenn er das getan hätte, ihn zum Minister zu machen, hätte er die Büchse der Pandora aufgemacht, er hätte sie nicht wieder zugekriegt. Mhm. Es waren ja auch noch andere, die damals versierte Fachpolitiker waren, aber eben auch eine Vergangenheit hatten, sind heute nicht mehr im Landtag.
Aber jetzt kann man ja eigentlich schon, um nicht mal kurz zu unterbrechen, wenn es zu einem ungelegenen Zeitpunkt gekommen ist, sagst du später noch, was du sagen wolltest. Aber jetzt kann man halt eben doch auch schon sagen, naja, was hat sich denn jetzt geändert? Also jetzt gibt es einen Herrn Vogt und an der Vergangenheit von Kummer hat sich nichts geändert.
Richtig.
Warum ist das jetzt möglich?
Naja,
was ist dein Eindruck?
Gerade schon mal versucht darzustellen, Ramelow wollte nicht das Risiko eingehen, dass nur noch über die Stasi geredet wird und nicht mehr über seine Regierung.
Aber jetzt wird doch auch nur noch über die Stasi geredet.
Wird auch über die Stasi geredet. Vogt sagt, er hat klare Unterlagen. Ne? Kummer ist 6-mal gegaukt worden, wie man so schön sagt. Also 6-mal überprüft Gauck, worden. Quasi. Wäre er IM gewesen, wäre das rausgekommen. Und der Herr Dietrich, der 2014 ja schon, also der für die Aufarbeitung Stasi zuständig war in Thüringen, oder hat über Kummer damals schon gesagt, dass dieses Dienen in diesem Wachregiment eigentlich dem Amt als Minister nicht entgegensteht. So, jetzt sagt Vogt ist neuer Ministerpräsident, jetzt sagt Vogt, okay, dann mache ich das. Ich glaube tatsächlich, da steckt das BSW dahinter, also macht Vogt nicht unbedingt freiwillig, der hätte sich auch gewünscht, dass der Kummer da nicht am Kabinettstisch sitzt, bin ich mir ziemlich sicher. Kann ich nicht belegen, aber ist mein Eindruck. Aber Katja Wolf und Thilo Kummer, die kennen sich lange, die haben in Eisenach schon gegen Umweltverschmutzung und alles Mögliche gekämpft. Ne? Und ich glaube, das war jetzt eben so eine Bedingung des BSW.
Und weil das BSW ja damals auch dem CDU entgegengekommen ist mit dem Koalitionsvertrag, mit der Friedenspräambel, kann man jetzt quasi.
Und wer da wem entgegengekommen ist, da müssen wir Frau Wagenknecht nicht nochmal fragen, aber das schauen wir mal. Ne? Aber ja, also das ist schon das ist wahrscheinlich Teil dieses großen Brombeer-Deals am Ende. Mhm. Ja? Dass man eben jetzt sagt, okay, pass auf, der war 2018 irgendwie, war ein junger Mann, sagt ja selber, das fand ich bei euch im Interview so spannend, sagt ja selber, ich wusste gar nicht, was das ist.
Das fand ich auch sehr spannend, das hätte ich auch nicht gedacht. Da war ich auch ein bisschen unglaubwürdig, weil davor im Gespräch hat er auch erzählt, dass sein Vater Offizier zum Beispiel war, und im Gespräch mit anderen, die eine Stasi-Vergangenheit hatten, habe ich auch für mich irgendwie gemerkt, okay, man wusste anscheinend, was das Staszynski für ein Regiment ist.
Wahrscheinlich wäre sich, also wir beide sind ja tatsächlich.
Ich bin zu jung.
Ich auch. Ich war da, als Thilo Kummer bei Staszynski gedient hat, war ich gerade auf der Welt. Hm. Ja. Aber um das nochmal kurz zu machen, und es gab eben damals noch kein Google oder irgendwas, wo man das mal schnell nachgucken konnte.
Hat
ne?
er auch gesagt.
Hat er bei euch auch gesagt?
Hat er bei uns auch gesagt.
Richtig. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen einordnen an der Stelle. Ja, so dieses schnell mal nachgucken, frei mal nachrecherchieren, das war eben nicht möglich. Ja, da war man schon auch auf die Quellen angewiesen, die verfügbar waren. Und wenn er nun als umweltbewusster Mensch, wie er das heute bei euch darstellt, merkst du, ich habe das Interview gelesen.
Du hast es gelesen, ja. Ich bin ganz begeistert.
Dann wollte er Fischereiingenieur werden, da gab es eben alle 2 Jahre 17 Plätze. Ja gut, und dann machst du sowas eben. Ne? Ich glaube trotzdem, dass da mehr dahinter steckt, als ich habe nur den Verkehr in Berlin geregelt.
Wir haben das Interview, und das kann jeder nachlesen. Da kann man nochmal hören, was er genau gesagt hat, was seine Aufgaben dort waren. Ich habe noch eine andere Frage diesbezüglich und würde einfach deine Meinung interessieren dazu. Und zwar gibt es jetzt so ein Pro und Contra. Also einmal sagt man, okay, man sollte das jetzt nicht so skandalisieren, diese Vergangenheit von Kummer, weil es ist öffentlich. Und die anderen sagen, ich habe heute auch noch mit jemandem gesprochen, der Opfer von der Stasi war, hat gesagt, dass also für mich persönlich ist das ein Unding. Also für mich persönlich, ich bin zutiefst schockiert. So, wie handelt man das? Was wiegt mehr?
Denkpause beendet. Also ich glaube tatsächlich, ist meine Meinung, dass wir gut beraten sind, das, was die Stasi zu DDR-Zeiten mit unserer Elterngeneration und Großelterngeneration angestellt hat, nicht zu relativieren. Und das auch nicht zu vergessen und das auch immer wieder klar zu benennen. Da sind Verbrechen passiert, da waren Verbrecher am Werk. Mhm. So, das ist erstmal das, so sehe ich das. Ja. Und dann sind wir aber, glaube ich, außerdem gut beraten, zu gucken, welche persönliche Verantwortung dann jeder möglicherweise hatte, der dann aufgrund seiner Qualifikation, also müssen wir bei Thilo Kummer, um nochmal drauf zurückzukommen, Thilo Kummer ist ja fachlich kompetenter Minister. Ja. Und ich sehe die Leute, die immer montags auf den Straßen sind und dann immer Fachkräfte in der Regierung fordern und so weiter und so weiter. Thilo Kummer erfüllt diese Ansprüche. Und dann wirklich dann auch im Einzelfall nochmal gucken, hat er Schuld auf sich geladen? Was hat er gemacht? Welche Rolle hat er gespielt? War er möglicherweise nur ein Mitläufer? So, das kann man bei Kummer alles überprüfen und das ist auch überprüft worden.
Sechsmal.
So. Mhm. Und jetzt habe ich so viel Vertrauen, dass ich sage, bei 6 Überprüfungen, ich glaube, das wäre rausgekommen. Mhm. Bin mir ziemlich sicher, dass da was rausgekommen wäre.
Obwohl diese Wut, also die habe ich jetzt.
Und dann ganz kurz den Satz noch. Und wenn man dann zu dem Eindruck kommt, der Mann hat keine Schuld auf sich geladen, der war vielleicht 18 Jahre alt, dann haben auch solche Menschen im Leben noch eine zweite Chance verdient, aus meiner Sicht. Ja? Das ist dann immer noch keine Relativierung der Stasi-Verbrechen. Also ich bin da sehr, sehr klar, dass ich sage, diese Absolutheit, mit der das jetzt auch die Südthüringer CDU versucht, die halte ich für unangebracht. Ich habe Verständnis für die Leute, die sagen, wir sind schockiert, aber bitte dann auch nochmal genau hingucken. Ja? Und gucken, wer war das? War das im vollen Bewusstsein getan? Ne? Wir nehmen ja nach heutiger Gesetzgebung, wir heute noch das Jugendstrafrecht. Ne? Da guckt man auch immer nochmal nach geistlicher Reife und so. Ne? Alles wirklich Einzelfallabwägung an der Stelle.
Obwohl ich diese Wut, also nicht vollends, aber ich kann sie schon auch ein bisschen verstehen. Also weil man sagt, ja, unser Leid wird damit ein bisschen relativiert. Ich konnte das zumindest heute in dem Gespräch, was ich geführt habe, was mir noch sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, schon nachvollziehen.
Ich mache den
Ich habe, aber ich glaube, das ist klar geworden, was du gemeint hast.
Genau, du halt eben gesagt hast. Du schilderst ja ein Gespräch, was du mit einer Betroffenen geführt hast. Ja, ich versuche rauszugehen aus der Betroffenheitsperspektive. Ich kann jeden Betroffenen verstehen, der sagt, um Gottes Willen, der Kummer, das geht gar nicht. Guckt mal, was die uns angetan hat. Kann ich jeden verstehen. Der macht das ist aber eine emotionale Argumentation. Ich glaube, eine emotionale Argumentation ist in der Politik nicht angeraten.
Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, es ist vieles einfach. Emotionen. Und das ist auch das, was die Politik antreibt.
Ich versuche da relativ klar rauszukommen aus dem Bereich der Emotionen an der Stelle. Ja,
auf jeden Fall spannende Debatte.
Schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Auf jeden Fall. Und es bleibt noch spannend, ob Herr Kummer das jetzt noch lange quasi anhaftet oder ob er tatsächlich fachliche Politik machen kann. Das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal spannend
zu gucken. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder vielleicht hat er auch die Hoffnung, dass ihm das nahe Weihnachtsfest und der Jahreswechsel da vielleicht ein bisschen drüber hilft, dass die Debatte ein bisschen abflacht. Mal schauen.
Es gab aber nicht nur das in den letzten Tagen.
Nö, wir haben mit umstrittenen Personalien ja so unsere Erfahrungen in Thüringen. Also Staatssekretäre sind ja noch nicht zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme. Es kann sein, wenn ihr und sie das hören, dass die Staatssekretärsnamen dann bekannt sind. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, die wir extra nach hinten geschoben haben, sind die Namen trotzdem noch nicht vollständig bekannt, aber es sind schon ein paar bekannt.
So, ich als Politik-Neuling, neu in der Redaktion und für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wollte dich fragen, Fabian, was sind denn Staatssekretäre?
Tja, Staatssekretäre sind die Hausleitungen in den Ministerien.
Also eine wichtige, tragende Rolle haben die.
Spitzenbeamte, sagt man auch gerne.
Spitzenbeamte. Und die werden jetzt ernannt.
Genau, die werden ernannt und der eine oder andere wird sich erinnern. Wir haben das, glaube ich, hier in dem Podcast auch schon mal thematisiert. In der vergangenen Legislatur hatten wir eine hitzige Debatte oder wurde lange eine Debatte geführt darüber, ob Rot-Rot-Grün, also Linke, SPD und Grüne, sehr freihändig diese gut bezahlten Posten vergeben haben. Ich habe gerade schon gesagt, sind Spitzenbeamte. Damit gilt für sie auch die Bestenauslese. Das hat das haben die Rechnungsprüfer, also der Rechnungshof, in einen Sonderbericht geschrieben und haben das scharf kritisiert, was Rot-Rot-Grün da getan hat. CDU, damals noch in der Opposition, hat das dankbar aufgenommen, einen Untersuchungsausschuss initiiert und ist jetzt in der Rolle, dass die CDU, insbesondere Mario Vogt, damals Oppositionsführer, heute Ministerpräsident, sich an dem messen lassen muss, was er damals getan hat. Mhm. Und gesagt hat vor allen Dingen. Was haben sie getan? Sie haben einen Kabinettsausschuss gebildet. In diesem Kabinettsausschuss wird geprüft, ob die Damen und Herren, die jetzt von den einzelnen Parteien für diese Ämter vorgesehen sind, die Befähigung haben, das Einstiegsamt A13.
Was muss man denn dafür haben? Was ist denn die Befähigung? Hochschulabschluss?
Hochschulabschluss, ja. Hochschulabschluss oder eben fiktiver Lebenslauf. Ne? Das prüfen die jetzt. Mhm. Also die ganzen Dienstrechtsreferate sind 100.000 juristische Fragen, die da zu beantworten sind. Wir sind beide keine Juristen. Ich würde das ungern vertiefen an der Stelle. Die zwei Knackpunkte habe ich, glaube ich, gerade genannt. Das prüft man jetzt gerade. Und man hat auch schon bei dem Staatssekretär im Bildungsministerium, bei Bernd-Uwe Althaus, festgestellt.
Die einigen werden jetzt aufhorchen und denken, oh, der Name Althaus ist mir aber
bekannt. Da bricht die mich schon wieder. Oh, lass mich doch den Halbsatz zu ihm noch fertig sagen. Festgestellt, dass er die Befähigung hat. So, jetzt deine Frage zu Bernd-Uwe Althaus.
Sonst ist es immer andersrum, liebe Hörerinnen und Hörer, sonst bist du in der Situation.
Ja, sonst verlabere ich immer einen dazwischen.
Also ich wollte gerade sagen, der Name Althaus, da klingelt doch was bei uns.
Da klingelt selbst bei dir was, ne? Obwohl selbst du noch nicht da was. Warst. Der genau. Bernd-Uwe Althaus ist tatsächlich der Bruder von Dieter Althaus, Ministerpräsident AD des Freistaates Thüringen. Bekannt geworden, weil er unglücklich einen Skiunfall hatte, bei dem ganz dramatisch eine Frau zu Tode gekommen ist. Bernd-Uwe Althaus, sein Bruder, auch in der CDU, auch kommunalpolitisch aktiv und so weiter. Genau, ist jetzt Staatssekretär im Bildungsministerium. Es gibt einen weiteren Staatssekretär, der schon benannt ist, Herr Knoblich.
Herr Knoblich, da klingelt auch bei mir.
Da klingelt bei dir jetzt was, ne?
Bei dir auch ein bisschen? Ich
komme aus Erfurt. Bei mir klingelt auch ein bisschen was. Herr Knoblich ist Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur. Vorher bekannt als Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Mhm. Aber was ist mit Herrn Knoblich gleich noch?
Herr Knoblich war mal in Erfurt Dezernent, Kulturdezernent. Und Kultur Erfurt, da gehen die Glocken an. Da gab es doch mal einen Theaterskandal, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar in diesem Jahr, ne?
Gab einen Theaterskandal, genau. Da ging es um den Theaterintendanten Montavon und Herr Knoblich und Herr Bausewein, mittlerweile abgewählter Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, also sozusagen Ex-OB, wie wir sehr gerne sagen. Und Herr Knoblich haben da nicht die feine Rolle gespielt. Empfehle da die ganzen schönen Beiträge, die unsere Kollegen in der Lokalredaktion Erfurt geschrieben haben dazu. Erst jetzt wieder ein, dass Herr Montavon, glaube ich, dreimal gekündigt wurde.
Genau, und dann wieder angestellt
wurde. Ja gut, und der Herr Knoblich, der da keine so ganz rühmliche Rolle gespielt hat, der wird jetzt Staatssekretär. Man könnte auch sagen, er fällt die Leiter noch ein Stück nach oben. Das müssen wir uns auch nochmal genauer angucken.
Ist sowas Postengeschacher?
Tja gut, Postengeschacher. Werden wieder Juristen kommen und werden sagen, Herr Knoblich hat ja strafrechtlich überhaupt keine Schuld auf sich geladen. Mhm. Und das wird wohl auch stimmen, davon gehe ich aus.
Es hat einen Geschmack, oder?
Ja, es hat immer einen Geschmack. Also auch Herr Bausewein war ja Staatssekretär im Innenministerium im Gespräch, wird es jetzt wohl im ersten Durchlauf nicht, wie ich höre. Auch da sagt man, der ist gerade abgewählt worden. Was ist jetzt eigentlich, warum wird er jetzt plötzlich Staatssekretär? Immer davon wahrscheinlich ausgehend, da kriegt er dann noch einen Haufen Kohle, nur mal um es einzuordnen, OB und Staatssekretär, glaube ich, sind von der Besoldungsklasse her ziemlich identisch. Wäre ein paar Euro Unterschied sein. Na klar, der Eindruck, dass immer wieder dieselben mit irgendwelchen Posten versorgt werden, der entsteht natürlich. Jetzt muss man bei Knoblich sagen, der fährt ja auf Ticket des Bündnis Sarah Wagenknecht im Digitalministerium.
Ja.
Ist, glaube ich, auch ein ausgewiesener Fachmann in dem Bereich, wo er jetzt unterwegs ist, im Bereich Infrastruktur. Also das ist ja das, was die Anforderung ist. Ist parteilos. Und dass der jetzt beim BSW einreitet, würde ich mal sagen, hat auch was damit zu tun, dass das BSW echt ein Personalproblem hat. Wie schätzt du das
wir
ein?
Wir haben nicht so viele Leute. Also das ist immer wieder das, was wir gesagt bekommen oder auch gehört bekommen. Jetzt zum Beispiel auch bei Kummer, als wir da waren, der hat jetzt erstmal noch die alte Riege übernommen von Herrn Stengele, also in der Verwaltung dort, weil sie einfach keine eigenen...
Herr Stengele, Ex-Umweltminister von den Grünen, ne?
Weil sie einfach keine eigenen Leute haben, die sie hinsetzen können. Und das wird noch eine Weile so gehen, denke ich mal.
Er muss halt sagen, der BSW tritt in die Regierung ein, stellt jetzt 3 Minister. In der Regel ist es so, dass die Minister dann auch ihre Vertrauten erstmal mit ins Haus bringen, Büroleiter, Pressesprecher etc.
Genau,
pp.
Genau.
Und dann natürlich in der Fraktion auch noch Stellen zu besetzen sind. BSW hat 126 Mitglieder, so sagt man in Thüringen.
Das BSW ist ja noch relativ jung und die hatten am Anfang, um das mal kurz einzuordnen, haben die nicht sehr viele Mitglieder aufgenommen, einfach aus Sorge, dass sie sonst unterwandert werden und dass die Partei vielleicht als unterwandert, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, du schaust so kritisch, dass die Partei nicht in irgendwo hinrutscht, wo man es nicht haben möchte.
Na genau, dass das Frau Wagenknecht so quasi nicht dasselbe Wort oder erlebt mit ihrer Bewegung Aufstehen im Jahr 2000 irgendwann. Genau, das ist, hat sich ja relativ eingespielt. Gut, dann hat Frau Wagenknecht noch ein paar Leute an Frau Wolf vorbei aufgenommen und so weiter, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Hier in diesem, und jedenfalls diese 126, wenn man das jetzt mal überschlägt, könnte wahrscheinlich jedes BSW-Mitglied in Thüringen plötzlich einen Job im Ministerium oder in der Fraktion haben. Da sieht man eben, wie dünn die, wie kurz die Bettdecke ist, ja. Und deswegen kommen eben so Personalien wie Herr Knoblich zustande. Und ich glaube tatsächlich, wir werden da noch ein paar Überraschungen erleben beim BSW. Da sind noch andere Namen im Gespräch. Einen, den ich höre, ist zum Beispiel der Gera-Ex-Oberbürgermeister Herr von Arp. Der soll wohl auch Staatssekretär werden. Vielleicht ist er es auch schon, wenn ihr die Folge hört. Ich habe ihn gefragt. Er hat das, wie sagt man so schön, weder bestätigt noch dementiert. Also da ist sehr einiges dran, glaube ich, an dem Gerücht. Und da werden wir vielleicht bis zum Weihnachtsfest dann auch Staatssekretäre haben und dann mal gucken, wie es weitergeht.
Schauen wir mal.
Würde ich auch sagen. Ja, das war jetzt so mal den Ritt durch die 3 Themen, die wir irgendwie jetzt die Tage hatten. Genau, wir würden an der Stelle, glaube ich, uns für dieses Jahr verabschieden. Ne? So war es geplant.
Ich glaube schon. Gehst du beruhigt in den Urlaub?
Ich werde Zeit verbringen, werde ein bisschen frei haben und dann werden wir uns hier an dieser Stelle im nächsten Jahr wieder hören. Schöne Weihnachten, glaube ich, sagt man an der Stelle. Frohes und ich als Katholik sage gesegnetes Weihnachtsfest.
Ich sage gesundes neues Jahr.
Vorher musst du einen guten Rutsch wünschen.
Und einen guten Rutsch.
So, jetzt habe ich also meinen Besser-Mecker-Status auch nochmal kurz durchgesetzt hier. Ja, hören Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie Kritik haben. Schreiben Sie es uns. Genau.
Bis dann.
Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Jedes Hörbuch ist ein neues Abenteuer. Deins beginnt genau jetzt. Im Streaming-Abo Audiotheka Club kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzt hören. Als kleines Special für die Podcast-Community bekommst du ein gratis Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt nur 2 Wochen. Einfach online auf audiotheka.de/45 Tage den Code 45 Tage eingeben. Besonders cool ist, dass es hier keine Abo-Falle gibt, weil du vergessen hast zu kündigen. Also audiotheka.de/45 Tage. Viel Spaß beim Hören.